Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Paul Klee war Maler, aber er war auch Musiker. Er hat Geige gespielt, im Orchester, im Streichquartett und mit seiner Frau Lilly, die Pianistin war. Zeitgenossen sagen, er habe gut gespielt, aber das wissen wir eigentlich nicht. Es gibt keine Aufnahmen von ihm. Naja, immerhin wissen wir, was er gerne gespielt hat und auch, was er gerne gehört hat. Und wir wissen auch, dass er ab und zu mit spitzer Feder Konzerte kommentiert hat. All das und noch viel mehr will ich Ihnen in loser Folge ein bisschen näher bringen. Ich bin Marianne Keller, die Leiterin des Archivs im Zentrum Paul Klee und das ist der Podcast Paul Klees Playlist. In dieser Folge Paul Klee als Musikkritiker. Was tut ein junger Mensch, wenn er nach der Ausbildung endlich etwas Geld verdienen muss? Nun, er oder sie jobbt. Und das machte auch Paul Klee, als er nach seinem Studium in München 1901 zu seinen Eltern nach Bern zurückgekehrt war. Weil er gut Geige spielte, konnte er bald einmal als Zuzüger im Orchester der Bernischen Musikgesellschaft mitspielen. Diese Arbeit machte er gerne, aber mit der Qualität der Konzerte war er nicht immer zufrieden. Und als ihm dann auch noch die Freikarten für Oper und Konzerte gestrichen wurden, verzichtete er auf diese Engagements und widmete sich eine Weile nur der Kunst. Glücklicherweise war ein guter Freund von ihm Herausgaber des Berner Fremdenblatts, einer Wochenzeitschrift für die Touristen, in der unter anderem auch kulturelle Anlässe besprochen wurden. Sein Freund bot Paul Klee eine Stelle als Musikkritiker an und Klee, naja, der sagte sofort zu, nicht zuletzt natürlich, weil er als Journalist Freikarten für alle Aufführungen im Stadttheater Bern und für die Konzerte der Bernischen Musikgesellschaft bekam. Und so verbrachte Klee von nun an einen großen Teil seiner Freizeit in Kammermusik und Sinfoniekonzerten und besuchte regelmäßig Open-Aufführungen. Seine erste Besprechung erschien am 24. Oktober 1903 zur Oper «La fille du Régiment» von Gaetano Donizetti. Ein Ausschnitt aus Donizettis Oper «La fille du Régiment». In seiner ersten Opernkritik überhaupt ging Klee mit den Sängerinnen und Sängern hart ins Gericht. Zum Besten gehörte entschieden die Ausführung der Titelpartie durch Fräulein Schnell, die sich bei dieser Gelegenheit als tüchtige, musikalisch sichere und künstlerisch unanfechtbare Kraft erwiesen hat. Andererseits sind jedoch Grenzen festzustellen. Ihr Ton tut seine Pflicht. Er ist da, er steigert sich maßvoll, er tritt am rechten Ort wieder zurück. Er ist nicht unrein und auch nicht gerade unschön. Aber er hat doch keine rechte Freude an seinem Dasein. Er schwelgt nicht, auch nicht an Höhepunkten in sich selber, wie es das italienische Cantabile eigentlich erfordert. Und über einen anderen Sänger urteilte Klee so. Stimme ist vorhanden, aber keine Schule. Rhythmische Verschwommenheit geht Hand in Hand mit äußerster Manieriertheit des Vortrags. Und kritisch äußerte er sich auch zum Chor und zum Orchester. In einem Atemzug darf man die beiden noch nicht nennen, schrieb Klee, obschon der Chor, wie es scheint, Fortschritte machen will. Denn der erste Einsatz des Männerchores sei wieder zu tief gewesen, der Rest immerhin war, in Klees Worten, rein und frisch. Intonation, also die richtige Stimmung, ist Paul Klee sehr wichtig und es ärgerte ihn, wenn die Musikerinnen und Sänger falsch spielten oder sangen. Nach einer Aufführung von Beethovens Oper Fidelio schrieb er in der Rezension: Was den ersten Akt anbelangt, müssen wir uns über die unreine Intonation der Solisten beschweren, unter der zum Beispiel der außerordentlich schöne Kanon vollständig dahinfiel. Außer Herrn Mirsalis sangen am Mittwoch alle qualvoll zu tief. Einen zu tief singenden Tenor erspare ich Ihnen jetzt, aber es gibt einen Ausschnitt aus der Ouvertüre von Fidelio zu hören. Thank you. Kritiken zu schreiben ist anspruchsvoll. Einerseits will man die Leistung der Auftretenden honorieren, andererseits muss man auch benennen können, wenn etwas nicht gut war. Klee nahm sich das zu Herzen und fand bei aller Kritik immer auch etwas Positives zu schreiben. In Briefen an seine Verlobte oder auch in Tagebucheinträgen beurteilte er das Gehörte oft wesentlich strenger. Was die Theaterkritiken anbelangt, schrieb er 1903 an Lilly, musst du dich in ganz spezielle, ziemlich bescheidene Verhältnisse hineindenken und dich nicht wundern, wenn sie von den privaten kritischen Äußerungen etwas abweichen. Im Januar 1904 berichtete er aber durchaus positiv über die Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Von der Wiedergabe soll vor allem gesagt werden, dass sie, wenn nicht die beste, doch eine der besten der Saison ist. Sänger und Orchester schwelten förmlich in den glänzenden Effekten, die Humperdinck, ein Meister in der Anlehnung, für sie zurechtgelegt hat. Humperdinck verstehe es nämlich, den wagnerischen Orchesterapparat selbstständig zu beherrschen, ohne lächerlich zu wirken. Und das alles, um eine Kindergeschichte zu illustrieren, wie Klee schrieb. Das ist viel geleistet. Und es kommt noch manches hinzu, wie die raffinierte Anwendung der volkstümlichen Melodien. Humperdinck war einer der Komponisten des späten 19. Jahrhunderts, der sich an der Musik von Richard Wagner orientiert hatte und der damit sehr erfolgreich war. Hänsel und Gretel war nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil der bekannte Märchenstoff süffig vertont wurde. Das gefiel auch dem Berner Publikum. Das Berner Stadttheater sieht heute in etwa noch gleich aus wie vor 120 Jahren und ist im Vergleich zum Opernhaus in München ein kleines Haus. Sowohl was die Bühne als auch was den Zuschauerraum betrifft. Paul Klee wies immer wieder auf diese bescheidenen Verhältnisse hin, wobei er aber nicht nur die Größe des Saals, sondern vor allem auch die Qualität der Aufführungen meinte. Wenn zum Beispiel Rossinis Oper «Der Barbier von Sevilla» etwas gar zu unterhaltsam daherkam, konnte Klee ganz schön deutlich werden. Für ihn war diese Oper ein bedeutendes Kunstwerk, wie er sagte, das nicht einfach in eine Operette verwandelt werden dürfe. Und wenn Velocipede und Automobile auf der Bühne auftauchten, dann richteten sich die seiner Meinung nach an die Adresse einer vierten, fünften oder sechsten Galerie, also an die Plätze für die weniger betuchten Gäste, und diese Galerien gäbe es in Bern gar nicht. Solche Regieanfälle würden davon zeugen, dass von führender Seite ein neben Mozart bestehendes Kunstwerk mit einer Wiener Operette gelegentlich über einen Leisten geschlagen worden ist, ohne dass es eine höhere Gewalt gab, um einzuschreiten. Paul Klee arbeitete während knapp 3 Jahren als Musikkritiker und im Verlauf der Zeit schien er etwas milder zu werden. Oder wurden die Musikerinnen und Musiker besser und er hatte deshalb weniger zu kritisieren? In einer der letzten Besprechungen vom Dezember 1905 zeigte er sich auf jeden Fall sehr angetan von der Aufführung der Oper Undine von Albert Lortin. Sie sei reich an szenischem Zauber, populär im besten Sinne und die Musik, ohne allzu großen Anforderungen zu stellen, doch reizvoll, auch ausdrucksvoll und in bescheidenen Rahmen sogar höchst stilvoll. Und er gestand sogar, dass er sich tatsächlich gut unterhalten habe. Das klingt irgendwie schon fast ein wenig wie eine Entschuldigung. Aber Paul Klee besuchte nicht nur Opern, sondern ging auch in Kammermusik und Sinfoniekonzerte. Da konnte er sich ganz auf die Musik konzentrieren und schrieb Kritiken, ohne sie auf die Berner Verhältnisse anpassen zu müssen. Die Kritiken zu den Abonnementskonzerten, meinte er zu Lilly, sind wörtlich zu nehmen. Die Programme der Sinfoniekonzerte bestanden in der Regel aus Orchesterwerken oder Teilen daraus oder Solokonzerten und aus Vokalmusik, das heißt aus Liedern oder Opernarien. Im Vergleich zu heutigen Sinfoniekonzerten ist das bemerkenswert. Gesang gibt es heute nämlich kaum noch zu hören, und dass sogar nur ein Pianist oder eine Sängerin ohne Orchester auf der Bühne stehen, kommt gar nicht mehr vor. Es waren also sehr bunte und abwechslungsreiche Konzerte, die das Berner Publikum vor 120 Jahren zu hören bekam. Als Konzertkritiker war Paul Klee ganz in seinem Element. Nach der Aufführung von Mozarts Serenade Eine kleine Nachtmusik, den Anfang haben Sie eben gehört, fand er, dass brav, tüchtig, rein und gut zusammen nicht reiche, um eine gute Aufführung zu sein. Außerdem sei der Rhythmus zu starr gewesen und es habe an Lebendigkeit und Esprit gefehlt. Ohne Bläser sei es im Orchester natürlich schwieriger, verschiedene Farben herauszuarbeiten und dynamische Unterschiede zu machen. Da müsse man halt, meinte Klee, in der Streichmusik zu den Feinheiten seine Zuflucht nehmen, zum Beispiel im Piano auch einmal ein Pianissimo anwenden oder durch weise rhythmische Freiheiten von einer anderen Seite auf Kontraste hinarbeiten. Und dies sei beides nicht geschehen. Die Balance zwischen den Streichen und den Bläsern im Orchester beschäftigte ihn auch sonst. Einmal berichtete er, dass die Streicher zwar endlich die notwendige Kraft erreicht hätten, dem Blasorchester standzuhalten, aber, fuhr er fort, sie missbrauchen dieselbe im Piano, sodass einzelne Bläser ihre Soli nicht so fein spielen können, wie sie gerne möchten. 2 Wochen nach diesem Erlebnis stand schon das nächste Sinfoniekonzert auf dem Programm. Und obwohl er das Programm und im Großen und Ganzen auch die Qualität rühmte, fand er doch gewisse Sachen nicht gelungen. Dass die Musiker im Ganzen an ihre Aufgabe heranreichen würden, schrieb er, war vorauszusehen. Nur bezüglich der Reinheit sind Wünsche anzubringen. Auch erstes Horn und erste Flöte waren über die Stimmung verschiedener Ansicht. Wer im Unrecht sei, war aber nicht immer zu entscheiden. Unter diesen Mängeln litt stellenweise hauptsächlich die Sinfonie. Und als sich eine Besserung einstellte, war sie leider schon vorbei. Seine wahre Leidenschaft zeigte sich, wenn er über Kammermusikkonzerte berichtete. Dass er selbst viel praktische Erfahrung hatte, kam ihm sicher zugute. Schon als Jugendlicher spielte Paul Klee in Streichquartetten mit und lernte sogar Bratsche spielen, damit er, wie er sagte, im Streichquartett etwas mehr Abwechslung hatte. Insbesondere seine Rezensionen zu Konzerten mit Streichquartetten sind sehr differenziert, und das liest sich dann bei der Beschreibung von Mozarts Streichquartett-Demo zum Beispiel so. Die Schwierigkeit der Tempobestimmung des ersten Satzes überwand Konzertmeister Jahn dadurch, dass er der 16-Triolenfigur, die nur im Schluss der Durchführung etwas organischer hätte behandelt werden dürfen, eine mehr flächige Bedeutung beimaß, sodass er eine dem Ganzen nachteilige Breite vermeiden konnte. Das Quartetto Casals mit einem Ausschnitt aus dem Streichquartett in D-Moll von Mozart, das Klee in einem Konzert im November 1903 so gefallen hatte. Diese Beurteilung zeigt, dass Klee sehr aufmerksam war und Details erfassen konnte, die einem unerfahrenen Hörer nicht unbedingt auffallen. Vielleicht hatte er aber auch die Partitur mit ins Konzert genommen und las das Stück gewissermaßen mit. Bei der Besprechung eines Streichquartetts von Beethoven schrieb Paul Klee sogar, dass er das Werk sehr gut kenne und dass er deshalb ein Wort mit Bezug auf die Psychologie des wunderbaren Kunstwerkes sagen wolle. Besonders der erste Satz gefalle ihm nicht. Er sei zu sehr auf Eleganz hingespielt und zu wenig auf schlicht durchgeistigte Innerlichkeit hin, wie er meinte. Dazu wäre ein breiteres Tempo nötig gewesen. Und zum letzten Satz hielt er fest: Das Finale litt unter allzu flüchtiger Rhythmik und erschien mehr als geniale Skizze, denn als konsequente Gestaltung. Für Klee musste also die formale Struktur immer gut erkennbar sein. Schimmert da nicht schon ein wenig der bildende Künstler Paul Klee durch, für den die Form bei aller Freiheit immer irgendwie spürbar und sichtbar sein musste? Paul Klee gab seine Stelle als Musikkritiker für das Berner Fremdenblatt im Frühling 1906 auf, weil sein Freund gleichzeitig als Redaktor zurücktrat. In den 3 Jahren, in denen er Aufführung rezensierte, hat er viel gehört und gesehen und eine gewisse Müdigkeit machte sich wohl auch breit. Dass seine Kritiken nicht immer auf Verständnis gestoßen waren, hat möglicherweise auch dazu beigetragen, dass er nicht mehr weitermachen wollte. Im November 1905 hatte er an Lilly geschrieben: Es ist hier auch nicht ganz uninteressant, nämlich wie Theateraktionäre sich zu unserer Kritik verhalten. Die dummen Ahnungslosen denken nicht mehr daran, dass das Theater in erster Linie ein Kunstinstitut ist und sehen daher in unserer Kritik eine Schädigung. Für Paul Klee waren Musikkritiken keine Gefälligkeiten, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Konzert oder Oper. Immer im Bewusstsein, dass das Musikleben in der Stadt Bern nicht auf dem Niveau stand, wie er es aus München kannte. Das ist der Podcast Paul Klees Playlist des Zentrum Paul Klee. Für die Technik verantwortlich ist Mario Reinhardt, ich bin Marianne Keller.